Calvinistischer Monarch, lutherisches Volk. Unerklärlicherweise waren dem Kurfürsten und seinen Beratern die Probleme nicht bewusst, die eine solche Konversion heraufbeschwören würde. Johann Sigismund glaubte tatsächlich, er würde das Signal zu einer allgemeinen und größtenteils freiwilligen zweiten Reformation in Brandenburg geben. Im Februar 1614 verfassten die calvinistischen Beamten und Berater des Kurfürsten sogar ein Papier, in welchem sie die Schritte umrissen, mittels deren Brandenburg in ein calvinistisches Gebiet transformiert werden könne. Die Universitäten sollten mit reformierten Lehrkräften besetzt und somit als Zentren der Calvinisierung der Geistlichkeit und des Beamtentums dienen. Liturgische und andere religiöse Gebräuche sollten in einem abgestuften Reformprozess aus dem lutherischen Gottesdienst eliminiert werden und ein calvinistischer Kirchenrat sämtliche Reformmaßnahmen überwachen und koordinieren. Laut einem im selben Monat erlassenen Edikt sollten die Geistlichen in der Mark Brandenburg hinfort das Wort Gottes lauter und rein, ohne alle Verfälschung, auch ohne aller etlicher müßigen vorwitzigen und hoffärtigen Theologen predigen. Die Liste der autoritativen Texte, die folgte, unterschlug die Confessio Augustana und die Konkordienformel, die beiden grundlegenden Dokumente des brandenburgischen Luthertums. Pfarrer, die sich außerstande sehen, sich diesen Einschränkungen zu unterwerfen, hieß es in dem Edikt, stehe es frei, das Land zu verlassen. Der Kurfürst und seine Berater gingen davon aus, dass die inhärente Überlegenheit und Klarheit der calvinistischen Doktrin, so sie überzeugend und zugänglich dargelegt werde, ausreichen würde, die große Mehrheit der Untertanen zu bekehren. Der Irrtum hätte kaum größer sein können. Der Versuch der Calvinisten, in die traditionelle lutherische Kirchenordnung Brandenburgs einzugreifen, stieß auf allen Ebenen der Gesellschaft auf Widerstand. Den schwerwiegendsten konfessionellen Tumult gab es im April 1615 in Köln, der Schwesterstadt Berlins am anderen Spreeufer. Der Kurfürst hielt sich gerade in Königsberg zur Klärung der Übergaberegelungen für das Herzogtum Preußen auf und wurde in Köln-Berlin von seinem calvinistischen Bruder Johann Georg, Herzog von Jägerndorf, vertreten. Er war es, der mit seiner Anordnung alle Götzenbilder und liturgischen Gebrauchsgegenstände aus dem reichgeschmückten Berliner Dom zu entfernen, die Unruhen auslöste. Am 30. März 1615 wurden die Altäre, das Taufbecken, ein großes hölzernes Kreuz und zahllose Kunstwerke, darunter eine berühmte Serie von Paneelen zum Leidensweg Christi, deren Grundzeichnungen das Werk von Lukas Cranach dem Jüngeren waren, aus dem Dom entfernt. Damit nicht genug, nutzte der reformierte Hofprediger Martin Füssel ein paar Tage später seine Predigt zum Palmsonntag im Dom dazu, Gott dafür zu danken, sein Gotteshaus vom Unrat der päpstlichen Idolatrie gereinigt zu haben.